Lausitz heute. Themen und Recherche. Der Podcast aus unserem Studio in Bautzen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Lausitz heute. Wir sprechen über eine besondere Premiere am kommenden Samstag, dem 6. September, wird in der Gedenkstätte Bautzen ein neuer Film quasi uraufgeführt, Das Erbe politischer Haft. Darin kommen Kinder und Enkel von Menschen zu Wort, die in der DDR aus politischen Gründen im Stasi-Gefängnis Bautzen II inhaftiert waren. Und über diesen Film möchte ich sprechen mit der Leiterin der Gedenkstätte Bautzen. Sie hat viele der Interviews für den Film geführt. Herzlich willkommen, Silke Klevin.
Ja, danke. Schön, dass ich da sein darf.
Meine erste Frage ist zugegebenermaßen erwartbar. Wie kam es eigentlich zu der Idee, einen solchen Film zu produzieren?
Wir haben ja in den letzten Jahren sehr, sehr viele Interviews immer mit den direkt Betroffenen geführt. Also wir wissen ziemlich genau, wie die Häftlinge selber die Zeit erlebt haben. Es waren ja Frauen und Männer, die in diesem Stasi-Knast inhaftiert waren. Wir haben aber bisher noch nie die Angehörigen in den Blick genommen. Also keiner der dort Inhaftierten hat die Haftzeit ohne Narben hinterlassen. Dass aber diese Narben sich auch für die Kinder gezeigt haben und wie die Kinder die Haftzeit erlebt haben und wie es Prägungen da bis in die nächste Generation gab, das haben wir hier in Bautzen noch nicht in den Blick genommen. Und das ist halt bedauerlich. Es hat insgesamt, ist in der Aufarbeitung der SED-Diktatur, ist das noch ein offenes Thema. Die Folgen dieser Inhaftierung auch für die Familien und für die Nachgeborenen.
Nun hat man die Idee, wie findet man denn dann Menschen, die erzählen wollen, die bereit sind, über diesen prägenden und oft schmerzhaften Prozess zu sprechen. War es schwierig, sie vor die Kamera zu bekommen?
Das war gar nicht schwierig. Wir haben ein sehr, sehr gutes Kontaktnetz ja über die ganzen Jahre aufgebaut und haben zu vielen, vielen ehemaligen Häftlingen Kontakt und kennen auch deren Kinder und Enkel mitunter, weil die eben dann die Angehörigen begleiten. Und es war eher so, dass wir fast gar nicht genug Kapazität hatten. Viele Angehörige haben gesagt, endlich fragt auch mal mich jemand. Ich bin noch nie gefragt worden, wie war es denn eigentlich für dich, als dein Vater, als du 6 warst, abgeholt wurde. Da war eine ganz große Bereitschaft. Aber man muss natürlich sagen, es ist auch nur sind besondere Menschen, die natürlich bereit sind, die zwar auch Wunden davongetragen haben, aber die jetzt nicht schwer traumatisiert sind.
Was sind das für Familien und Geschichten, die porträtiert werden?
Das sind 6 Familien, die wir hier porträtieren. Beziehungsweise wir porträtieren jetzt nicht die Haftschicksale ausführlich, sondern es geht in dem Film wirklich darum, wie es den Kindern und Enkeln ergangen ist. Also Kinder und Enkel, die ja selber nicht inhaftiert waren. Und das ist eben ein Querschnitt. Es sind Gefangene, die zwischen 1956 und 1989 in Bautzen II saßen. Und es ist auch eine Mischung aus verschiedenen Delikten. Manche saßen wegen Fluchthilfe, andere, weil sie eben, wie zum Beispiel Erich Löst, die DDR reformieren wollten. Oder wie Gerhard Bause, der in den 80er Jahren saß, weil er, wie es so schön hieß, die staatlichen Organe in ihrem Tun beeinträchtigt hatte. Er hat ein Protestschreiben ans DDR-Innenministerium geschrieben, weil er sich gegen die Festnahme von Demonstranten 1988, die bei der großen Demo, die immer vom Staat organisiert wurde, für Liebknecht und Luxemburg gewandt hatte. Und deshalb wurde er eben auch in Bautzen II in den 80ern inhaftiert. Es ist also ein Bogen gespannt von ganz frühen Häftlingen bis eben zu einem, der 89 erst entlassen wurde.
Gab es denn Gemeinsamkeiten in den Erzählungen, trotz dieser unterschiedlichen Häftlingsgeneration? Gab es Musterthemen, die überall vorkamen, in allen Gesprächen?
Ja, das war für uns jetzt selbst auch total spannend. Es ist so, dass wir 11 Angehörige interviewt haben. Und das sind 8 Kinder und 3 Enkel. Und 4 der interviewten Kinder haben die Inhaftierung selber miterlebt. Also sie waren im Kindesalter zwischen 6 und 8 Jahren. Und da gibt es zwar Unterschiede. Die Tochter zum Beispiel, Tochter und Sohn von Walter Janka, die waren zu Hause, als die Stasi da einfach einlief, muss man sagen, das ganze Haus auf den Kopf stellte. Die Kinder waren total traumatisiert, das Kinderzimmer wurde auf den Kopf gestellt, die waren also wirklich direkt dabei. Dann wurde der Vater abgeholt, das ist natürlich nochmal eine ganz krasse Erfahrung, die ganz anders ist als die von Erich löst. Bei ihm war es so, dass der Vater einfach plötzlich weg war und dass ihm mit seinen 7,5 erzählt wurde, eben um ihn zu schonen, ach, der Papa ist auf Dienstreise. Und er hat dann erst viel später erfahren, der war im Gefängnis, konnte das aber gar nicht so recht deuten. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungen. Aber allen ist gleich. Sie erzählen wirklich sehr, sehr eindringlich, welcher Schmerz das ist, wenn plötzlich der Vater weg ist. Und man auch nicht darüber reden darf, weil allen war ein Schweigen auferlegt in der Zeit. Wenn, dann konnten sie zu Hause nochmal nachfragen. Und dann führt es ja zum totalen Kontaktabbruch. Muss man sich vorstellen, man sieht dann seinen Vater 4 Jahre nicht. Der einzige Kontakt, den man hat, ist, dass man vielleicht mal eine Zeile in dem monatlichen Brief schreiben kann. Da steht dann halt so wie: Papa, mach dir keine Sorgen, wir sind gut in der Schule, komm bald wieder. Und peu à peu richten sich aber alle auch ohne die Väter ein. Als dann die Väter wiederkommen, schildern es alle gleich, es sind fremde Männer. Es sind einfach fremde Männer, die kommen, zum Teil haben sie ihre Haare verloren, die sind völlig abgehärmt, sie erkennen die Väter gar nicht wieder. Und der Sohn von Gustav Just, der hat den überhaupt gar nicht wiedererkannt, seinen Vater, und hat den dann gesiezt und hat dann gesagt: Willkommen, Herr Vater, ich freue mich, dass Sie wieder da sind. Und wenn er das erzählt, wird ihm heute noch ganz mulmig dabei. Und also diese Fremdheit, die dann von allen erst auch wieder überwunden werden musste, das ist auch was sich durch alle Geschichten zieht.
Ich habe den Film vorab sehen dürfen und eine Geschichte hat mich besonders bewegt, die von Victoria Luise Mattis, die erst 14 Jahre nach der Entlassung ihres Vaters aus dem Gefängnis geboren wurde. Das ist nochmal eine völlig neue Geschichte. Da hören wir mal rein.
Also ich habe einfach immer das Gefühl gehabt, da gibt es so viel, was ich irgendwie nicht verstehe, was keinen Sinn macht, wo ich an ihn irgendwie nicht rankomme und wo es zwischen uns beiden eine Distanz gibt, die ich nicht einfach überwinden kann. Und diese Distanz, ich hatte schon irgendwie den Eindruck, das hat nichts mit mir persönlich zu tun, aber sie ist irgendwie da. Und wenn ich versuche, meinem Vater irgendwie näher zu kommen, geht es nicht auf allen Wegen. So, und wenn ich zum Beispiel ihn versucht habe zu umarmen, hatte ich ganz oft das Gefühl, ich umarme ihn, aber es ist irgendwie so, als würde ich ein sperriges Möbelstück umarmen. Oder also, es ging irgendwie nicht so ganz. Es war mir einfach ziemlich schnell klar, dieser Mann hat einen unglaublichen Panzer aus Stahl und ich komme da einfach nicht durch. Mein Vater hat Fluchthilfe geleistet. Er hat wahrscheinlich so ungefähr über 200 Menschen geholfen, aus der DDR in den Westen zu kommen. Und das auf verschiedenen Wegen. Das, was ich weiß, ist, dass er einen Tunnel mitgegraben hat, dass er vor allen Dingen die meiste Zeit Autos umgebaut hat in seiner eigenen Werkstatt. Vorne hat er Antiquitäten verkauft und hinten hat er Autos umgebaut. In West-Berlin damals. Und in den meisten Fällen hat er nur das Auto erworben, hat das umgebaut und hat es den Menschen gegeben, damit sie selber mit ihren eigenen Fahrern über die Grenze fahren können. Und in manchen Fällen hat er das Auto selbst gefahren für die Menschen. Was natürlich ein viel, viel größeres Risiko war. Und irgendwie wusste er das wohl auch, dass das ein großes Risiko war. Und irgendwie, glaube ich, hat es ihn auch einfach gereizt. Weil ich glaube nicht, dass mein Vater das aus einem generellen Altruismus heraus gemacht hat, sondern weil er eben schon immer dieses großen Gerechtigkeitssinn hatte und auch einen großen Sinn dafür, sich gegen Ungerechtigkeit aufzubäumen und vor allen Dingen, wenn das so von oben kommt, so Autoritäten zu hinterfragen und eben zu sagen, ich lasse mir nicht alles von dir gefallen. Ich bin ja lange nach der Haft erst entstanden und deshalb habe ich mir ja die Spätfolgen, denke ich mal, miterlebt, die, glaube ich, direkt nach der Haft gar nicht so vielleicht zu sehen waren. Wo es erstmal eine Zeit lang gedauert hat, weil er eben nach der Haft erstmal Lebensfreude hatte, seine zweite Blüte, er wollte nochmal lieben, er wollte nochmal irgendwie was erleben. Und ich glaube, dann nochmal 10, 15 Jahre später sah es eben nochmal anders aus. Ne? So die zweite Lebenshälfte, das war ja die Zeit, wo ich dann kam. Und genau, deshalb gab es dann nochmal, da war nochmal eine andere Phase, in der er auch erlebt hat oder wusste, wie eigentlich die Folgen für ihn auch sind langzeitig, ne? Dass er diese Albträume, dass die nicht einfach weggehen zum Beispiel, oder dass, also die Albträume, dass die Stasi irgendwie an seinem Bett sitzt nachts und ihn beobachtet, oder dass er sich irgendwie beobachtet fühlt, das war ja auch nicht nur ein Gefühl, sondern das war ja tatsächlich so. Bis 1988 wurde er ja immer noch von der Stasi beobachtet im Westen. Das ist natürlich auch ein merkwürdiges Gefühl, ne? Wenn man das eben nicht weiß. Und das hat mich echt mitgenommen, irgendwie diesen Ort zu sehen, der das nochmal so manifest gemacht hat. Hier hat er gesessen, das war der Raum, in dem er so viel Zeit verbracht hat, in dem er auch so gelitten hat, in dem er eigentlich auseinandergenommen wurde. Im Zusammenhang eben mit der Führung, die er dann geben konnte, also die Chance, dass man nochmal in diesen Ort zurückkehren konnte, wo alles so zusammenkommt, all die Geschichten, die man jahrelang gehört hat, aber irgendwie ist es eben doch was ganz anderes, an diesen Ort zurückkehren zu können. Die Zelle, also dass er, ihn zu sehen, wie er seine Zelle aufschließt, ihn zu sehen, wie er in seiner Zelle steht und seine Geschichte nochmal erzählt, und irgendwie auch so ein ganz merkwürdiges Gefühl von, er ist hier zu Hause gewesen. Es war nicht nur ein Ort von Verbrechen und von zerbrochen sein innerlich, sondern auch ein Zuhause. Also das war es eben auch. Er hat hier gelebt auch irgendwie. Auch diese Perspektive gibt's. Und das ist irgendwie so bizarr. Und ich glaube, das verstehen zu können, das habe ich erst geschafft, als ich hier war und das gesehen habe. Und so viele Wahrheiten dann irgendwie einen Ort hatten.
Soweit dieser Ausschnitt aus dem Film. Frau Klevin, Sie haben ja viele der Interviews selbst geführt. Gibt es was, was Sie im Nachhinein am meisten berührt hat?
Also sehr berührt hat mich eine Passage von Yvonne Blackert, das ist die Tochter von Walter Janka. Und die sagte, es vergeht bis heute kein einziger Tag, an dem ich nicht über das Schicksal meines Vaters nachdenke. Und ihre Motivation, an dem Projekt teilzunehmen, war auch, dass sie hofft, die Geschichte besser hinter sich zu lassen und sie noch mehr zu akzeptieren. Und das hat mich schon sehr bewegt. Dass 65 Jahre nach der Haftentlassung noch so tiefe Spuren da sind bei den Kindern, die wir bisher nie in den Blick genommen haben. Und dass eben dieses SED-Regime bis heute noch so eine Macht hat und nachwirkt, das hat mich schon auch fast geschockt, ja.
Also ich stelle mir das kompliziert vor. Auf der einen Seite muss man ja, sag ich mal, eine Atmosphäre für diese Interviews schaffen, wo da eine Offenheit und Vertrautheit entsteht. Auf der anderen Seite führt ja diese Offenheit und Vertrautheit auch dazu, dass man dann selbst mit Geschichten oder stundenlang erzählten Geschichten mit intimsten zurechtkommen muss. Was ist das für eine emotionale Belastung dann auch für den Interviewenden?
Für mich ist es ganz wichtig, dass wir mit der Arbeit in dieser Gedenkstätte eben die Menschen und ihre Erlebnisse auch würdigen. Und da ist es toll, mit den Ehemaligen in den Kontakt zu kommen und auch mit ihren Angehörigen. Und ich empfinde es weniger als eine Belastung, als eine Bereicherung, weil wir natürlich ganz fair auf Augenhöhe miteinander umgehen und das jetzt nicht so eine Interviewsituation ist, wo wir sie, sage ich mal, nach Infos abklopfen. Und natürlich ist man nach so einem Projekt auch ein bisschen freundschaftlich verbunden.
Wie kann die Gedenkstätte die Aufarbeitung begleiten? Man hat ja vorhin im Ausschnitt gehört, wie wichtig das für die junge Frau war, dort vor Ort die Dinge mit ihrem Vater noch einmal zu sehen und zu erleben. Wie wichtig ist es für Angehörige? Gibt es da eigentlich spezielle Angebote von Ihrem Haus?
Ja, leider nicht. Das ist ein so ein kleines Manko. Wir sind unverändert nur 5,5 Menschen, die in dieser Gedenkstätte arbeiten. Wir würden da gerne noch viel mehr tun. Also wir tun eben, was in unseren Kräften steht. Und es ist tatsächlich so, dass fast alle Gefangenen, ehemaligen Gefangenen und auch die Angehörigen, das eben als Genugtuung erachten, dass diese Gedenkstätte existiert. Erich Löst ist einer der wenigen Gefangenen, der strikt abgelehnt hat, das Haus wieder zu betreten. Der hat also rigoros gesagt, diese, diese Einrichtung betrete ich nie wieder. Der war ja auch ein paar Mal in Bautzen, aber nicht in dem Haus. Und da ist klar, dass dann auch sein Sohn das uns ein bisschen aufschlüsseln konnte. Der wollte einfach diese Emotionalität nicht zulassen, sich dem nicht wieder stellen. Der hatte also noch nicht wirklich abgeschlossen, auch mit dem Thema, dass er das konnte. Und für viele ist eben das Betreten dieses Hauses und auch zu sehen, wir haben jetzt hier auch die Hoheit. Ja? Also wir hatten Recht mit dem, was wir getan haben. Ganz toll. Und das hilft, denke ich, auch bei deren Verarbeitung.
Wie kann Erinnerungsarbeit heute aussehen? Diese Frage beantworten Sie ja quasi mit Ihrer Arbeit fast jeden Tag. Aber wie sollte sie aussehen für junge Menschen und was wünschen Sie sich von der Politik?
Na, ich wünsche mir vor allen Dingen, dass es als eine gute Sache empfunden wird, dass wir diese Gedenkstätte in der Stadt haben und nicht, dass es jetzt so als Zwangsbesuch jetzt Jugendlichen, sage ich mal, aufgedrückt wird. Wir sind ein Ort mit ganz, ganz vielen Angeboten und wenn man geschichtsinteressiert ist, kann es auch große Freude bereiten, sich da zu informieren und zu hören, was für Erlebnisse dort dokumentiert sind. Und wir müssen einfach moderner werden, wir müssen noch bessere Ansätze haben. In den ersten Jahren haben wir, denke ich, zu stark immer drauf gesetzt, zu erklären, die DDR war eine Diktatur und das müsst ihr jetzt akzeptieren, auch wenn es nicht so von vielen gesehen wurde. Ich glaube, der Ansatz ist falsch, das haben wir jetzt besser verstanden. Also wir müssen viel offener sein und auch, das heißt immer so schön, die Leute dort abholen, wo sie stehen, aber das gilt es auch ernst zu nehmen. Wir müssen gucken, was wisst ihr, was interessiert euch und auf die Themen müssen wir eben eingehen.
Gibt es denn Pläne, den Film auch an Schulen oder anderen Bildungseinrichtungen zu zeigen?
Bisher hatten wir die Idee, dass das eine Filminstallation ist, die vorrangig in der Gedenkstätte zu sehen ist. Aber auch das ist so ein Bereich, wo wir noch ein bisschen Luft nach oben haben. Wir müssen irgendwie viel besser werden, was die sozialen Medien angeht. Und natürlich ist dieser Film dafür gemacht, dass man ihn sieht und möglichst breit streut. Und ich denke, da wir nach der Eröffnung erstmal schauen wollen, wie wird er angenommen und dass wir danach dann noch überlegen, wie man ihn auch wirklich noch weiter vielleicht auch in der Bildungsarbeit einsetzen kann.
Frau Klevin, zum Abschluss noch eine Frage. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was sollte ein junger Mensch, der Ihren Film sieht oder die Gedenkstätte besucht, ganz persönlich aus der Geschichte mitnehmen? Ich spreche nochmal von den Dingen, die in diesen Tagen so hochaktuell sind, wie die Gefahren für die Demokratie oder das Erstarken autoritärer und radikaler Bewegungen oder vielleicht auch die Angst um die persönliche Freiheit oder gar politische Verfolgung.
Das ist natürlich jetzt ein kleines Thema, Herr Tinner, das Sie noch zum Abschluss anschneiden. Also was ich mir wirklich wünsche von der Jugend und wo ich auch meinen Kindern das immer sehr nahelege und das auch ganz gut funktioniert, ich bitte wirklich darum, dass jeder selber denkt und Dinge hinterfragt und sich wirklich eine eigene Meinung bildet. Und so haben wir die Gedenkstätte auch immer aufgebaut, dass wir dort nicht fertige Lehren vermitteln, sondern dass wir eben, sage ich mal, ertüchtigen, sich selber eine Meinung zu schaffen. In der Gedenkstätte erlebt man, wie vielleicht an keinem anderen Ort noch in der Stadt, den Wert der Demokratie, sage ich mal, in Reinform. Wenn ich nämlich keine unabhängige Justiz habe, wenn ich nicht Rechtssicherheit habe, wenn es wirklich möglich ist, dass ich Menschen wegen absurdester Vorwürfe verfolge, dann weiß ich, wie wichtig und wie gut unser System auch in weiten Strecken funktioniert. Und das zu schützen oder auch noch zurück einen Schritt, das überhaupt erstmal wertzuschätzen, weil ich fühle mich wirklich rechtssicher in unserem Land, bei ganz vielen Missständen, die wir noch haben. Ich habe keine Sorge, dass ich zu Unrecht ins Gefängnis komme, was ein hoher Wert ist. Ich würde den Staffelstab gerne an die Jugend übergeben, weil sie sind einfach die Generation, die dann unsere Demokratie auch fortlaufend retten sollte. Weil ich möchte in keinem anderen System leben. Und trotz aller Missstände finde ich unser Land ziemlich gut. Ich finde es auch gut, dass es so einen Ort wie unseren gibt, an dem eben wir ganz offen mit unserer Geschichte und auch mit Missständen in der Geschichte umgehen. Und da hoffe ich mir einfach, Engagement von Jugendlichen, um unsere Welt zu retten und sie ein bisschen besser zu machen.
Die Premiere von Das Erbe politischer Haft findet am 6. September um 18 Uhr in der Gedenkstätte Bautzen statt. Im Anschluss, habe ich mir sagen lassen, gibt es die Möglichkeit zum Gespräch mit den Familien.
Ja, Herr Schöner, das ist wirklich toll, dass Sie das erwähnen. Es sind nämlich 5 der porträtierten Familien sind vor Ort. Zum Teil mit Kindern und Enkeln und da gibt es eben die Möglichkeit, mit allen direkt ins Gespräch zu kommen.
Großartig. Der Eintritt ist frei, alle Infos gibt es auch noch im Netz unter gedenkstätte-bautzen.de. Frau Klebin, vielen Dank für Ihren Besuch und vielen Dank für Ihre Arbeit.
Gerne, ich danke Ihnen.
Das war Lausitz heute. Wenn euch diese Episode gefallen hat, erzählt Freunden, Nachbarn und Kollegen davon. Ihr könnt natürlich auch gern einen Kommentar oder ein Gefällt mir in den sozialen Netzwerken hinterlassen. Richtig freuen würden wir uns, wenn ihr unser Angebot für lokalen Journalismus abonniert. Dieser Podcast ist übrigens eine Produktion der Lausitzer Wortmanufaktur, herausgegeben von Uwe Tschirner.